Wir sind eine Woche nach Ostern und ich freue mich, dass wir heute auch mal wieder mit einigen aus dem neuen Land hier sind. Waltraud hat das gerade ganz gut aufgegriffen. Wir sind unterwegs. Wir sind Menschen, die unterwegs sind. Ich glaube, das ist das, was uns hier miteinander verbindet heute Morgen, dass wir Menschen sind, die unterwegs sind. Und da ist es immer ganz gut, dass wir die richtige Ausrichtung haben. Es kann gut weitergehen, wunderbar. Ich grüße auch alle, die hier jetzt zugucken, die nicht physisch präsent sind, aber mit uns verbunden sind und hier den Gottesdienst mitfeiern. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir sind Menschen, die unterwegs sind. Für uns im neuen Land gibt es eine Geschichte, die für uns, für uns und auch für das Volk Israel, für alle, die mit Gott unterwegs sind, in gewisser Weise identitätsstiftend ist. Und das ist eine Brücke vom Alten Testament ins Neue Testament. Das ist die Geschichte des Exodus. Hier war vor 2 oder 3 Wochen, gab es hier ein Bild. Hatte Otto hier die Einleitung und hatte das Bild, so wie Mose in der Wüste die Schlange aufgerichtet hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Um diese Geschichte soll es heute gehen, aus 4. Mose 21, wer die mitlesen will. Aber bevor ich da einsteige in diesen Text, will ich uns ein bisschen mit hineinnehmen, was da passiert ist und was das auch mit Ostern zu tun hat. Wir haben das im neuen Land, wir feiern im neuen Land, haben Passa gefeiert. Und bei uns sind ja immer wieder auch Menschen, die nicht unbedingt eine christliche Sozialisation haben. Und da ist wichtig, dass wir die Ostergeschichte, dass man sie versteht. Wo kommt das denn her, da mit Blut und Christi Blut für uns vergossen, diese ganzen Dinge. Die muss man ja verstehen. Woher kommt das denn her? Und das hat was zu tun mit der Exodus-Geschichte, mit dem Auszug. Das Volk Israel kam ja in das Land Ägypten aufgrund einer Hungersnot. Und es gibt in unserem Leben immer wieder Situationen, wo wir Sicherheit suchen, wo wir Halt suchen. Und dann geht's nach Ägypten. In Ägypten, da wirst du ernährt. In Ägypten gibt es Sicherheit. Ja. Und in Ägypten passiert auch Folgendes. In Ägypten wirst du versklavt. Das, was dir erst Sicherheit gibt, das nimmt dich irgendwann gefangen. Das geht schleichend. Für das Volk Israel dauerte dieser Prozess. Am Anfang war das alles toll. Da wohnten sie im Lande Gosen, am Nil, die besten Flächen. Und irgendwann haben die Ägypter gesagt, Moment, das geht ja irgendwie nicht. Dann wurden sie versklavt. Fronarbeit, Ziegelschleppen, Pyramiden bauen. Harte Arbeit. Und in dieser Zeit beruft Gott, es ist interessant, wie in der Weltgeschichte Gott immer wieder seine Geschichte mit seinem Volk schreibt. Und da beruft er einen Mann in die Bedrängnis dieser Situation. Da sollte, weil die Hebräer sich vermehrt haben, dachte Pharao, da muss man was machen dagegen. Und dann sollten die männlichen Söhne, die Babys, die sollten getötet werden, damit das mit der Fortpflanzung nicht mehr so weitergeht. Und in diese Zeit war die Jochebed, die dachte, boah, die war schwanger, was mache ich? Ich kann das nicht mein Kind töten, das geht gar nicht. Dann hatte sie die Idee, den Mose in das Schilfkörbchen zu tun. Und die Tochter des Pharao, die ging am Nil immer baden und die hört dann das Kindergequake da und das ergreift sie. Und sie findet dieses Kind und nimmt es auf, adoptiert es. Aber da sie ja, der Kleine, der war ja noch Säugling, da war die Miriam, die hat dann da geguckt, aufgepasst. Ich kenne da jemand, die könnte den Kleinen säugen. Und so kommt es, dass Mose bei seiner Mutter erstmal aufwächst und da auch das bekommt, was er braucht, um emotionale Stabilität zu bekommen. Und bekommt später dann, als er entwöhnt wurde, kam er in das Haus des Pharao und bekommt die beste Bildung, die es damals gab, am Hofe des Pharao. Aber was ihm hängen geblieben ist, tief in seiner Seele, dass er da nicht so richtig dazugehört. Und er kriegt im Laufe seines Lebens mit, was mit den Hebräern passiert. Und da kriegt er einen inneren Zorn. Und wie es dann so geht, ein Mann, der für Gerechtigkeit gekämpft hat und dachte, ich muss da mal nachhelfen, damit Gerechtigkeit geschaffen wird, bringt zwei Ägypter um und fühlt so einen inneren Auftrag, unser Volk muss doch hier weg. Das war aber noch nicht Gottes Zeit. Mose muss abhauen in die Wüste, 40 Jahre Schafe hüten. Von der Idee, der Befreier zu sein, die ist vergangen. Und dann begegnet ihm in der Wüste, im Dornbusch, hat er eine Offenbarung mit dem lebendigen Gott. Da spricht eine Stimme zu ihm, Mose, das Land, wo du drauf stehst, ist heiliges Land. Und Gott beruft ihn, dass er das Volk Israel aus der Gefangenschaft hinausführen soll. Und Mose weiß gar nicht, wie ihm geschieht, geht an den verhandelt mit Gott, sagt, ich kann nicht richtig reden, was soll ich mit Pharao machen? Und Gott sagt, okay, dann nimm deinen Bruder mit, der Aaron, der kann besser reden, und ihr kriegt das schon hin. Und ich bin mit euch. Und dann gehen sie zum Pharao und Mose bittet, lass uns doch uns ziehen. Wir wollen unseren Gott anbeten in der Wüste. Pharao findet das überhaupt nicht gut. Und dann gibt es da immer wieder, gibt es Plagen. 10 Plagen, Frösche, Heuschrecken, Hagel, eine ganze Menge. Und jedes Mal verhandelt Mose mit Pharao und Pharao gibt erst nach und dann zieht er wieder zurück, geht nicht. Man kann mit dem versklavenden System schwer verhandeln. Und das ist eine Brücke auch zu unserem Leben. Wir verhandeln auch immer wieder mit den Systemen, mit den Zwangssystemen, denen wir drinstecken. Wie kommen wir da raus? Man versucht da irgendwie den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Es ist schwer zu verhandeln mit den Zwangssystemen. Man muss sich auf den Weg machen. Und so war es dann auch, dass nach der letzten Plage auf einmal war das Volk Israel weg. Das war die Geschichte Exodus, wo dann die Erstgeburt, wo der Engel alle Erstgeburt getötet hat. Und nur die, die das Blut des Passahlammes an ihren Türpfosten hatten, die wurden verschont. Und das Volk Israel macht sich auf den Weg und ist weg. Endlich raus aus der Sklaverei. Und sie sind weg, machen sich auf den Weg und freuen sich. Und was ist das erste Hindernis? Das ist das Schilfmeer. Hinten kommt Pharao mit seinen Mannen und vorne ist das Schilfmeer. Hilfe, was haben wir gemacht? Es gibt kein Entrinnen. Und Gott öffnet einen Weg durch das Schilfmeer. Und sie gehen da trockenen Fußes durch und Pharao mit seinen Mannen hinterher und der Nil nimmt sie mit. Oder Schilfmeer nimmt sie mit. Dann am anderen Ufer denken sie, sie sind im verheißenen Land. Nein. Dann sind sie in der Wüste. Dann sind sie in der Wüste. Die Wüste ist das Land, das dieses Volk geformt hat. wo sie Kultur gelernt haben, wo ein zusammengewürfelter Haufen von wilden Hebräern Kultur gekriegt haben, wo Gott ihnen Ordnungen gegeben hat, seine Gebote. Und in dieser Zeit der Wüste, diese Geschichte, die macht so viel deutlich, da sind so viele Parallelen zu unserem eigenen persönlichen Leben. Und das ist das, was diese Geschichte immer wieder auch so lebendig macht. Sie ist sozusagen immergrün. Eine immergrüne Geschichte, die sich letztendlich, weil sie sich mit unserer persönlichen Lebenserfahrung verbindet, mit unseren persönlichen Kämpfen. Und wie das so geht, wenn man in diesem formenden Land der Wüste ist, da passiert, hier ist eine Mücke, da passiert, dass das Volk immer wieder den Mangel erlebt und sich zurücksehnt nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und in der Vergangenheit, im Rückblick, wird ja das, was uns geknechtet hat, kriegt manchmal so eine rosa-rote Brille, wird vergoldet. Früher war alles besser. Damals. Und die Leiterfahrungen, da verändert sich etwas. Das Volk sehnt sich zurück nach Ägypten und fängt an zu murren, zu meckern. Und Gott hilft immer wieder. Es gibt dann die Geschichte mit den Wachteln, die Geschichte mit dem Manna, wo Gott sie versorgt. Dann fehlt Wasser. Dann kann Mose mit seinem Stab, bevollmächtigt ihn Gott, dass aus einem Felsen Wasser kommt, dass bitteres Wasser genießbar wird. Ganz viele Erfahrungen, wo Gott für sein Volk sorgt. Und der Weg durch die Wüste ist hart und anstrengend, macht müde. Und da wünscht man sich manchmal Abkürzungen. Kennt ihr das, dass man sich Abkürzungen wünscht? Ich kenne das auch. Und so war das auch. Das Volk musste einen Umweg machen. Da heißt es, Mose sandte Botschaft aus Kadesch zu dem König der Edomiter. So lässt dir dein Bruder Israel sagen, du kennst all die Mühsal, die uns betroffen hat, dass unsere Väter in Ägypten hinabgezogen sind, wir lange Zeit in Ägypten waren und die Ägypter unsere Väter schlecht behandelt haben. Wir schrien zum Herrn und er hat unsere Stimme gehört, hat einen Engel gesandt und uns aus Ägypten geführt. Lass uns durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch Äcker und Weide, Weinberge gehen, auch nicht Wasser aus euren Brunnen trinken. Die Landstraße wollen wir ziehen. Also es war eine Abkürzung. Und die Edomiter, die verweigern den Israeliten den Durchzug. Boah, das gibt's doch gar nicht. Hier könnten wir gerade Weg durch. Und jetzt müssen wir einen riesen Umweg machen. Und das hat ihnen nicht geschmeckt. Und dann heißt es da weiter in Kapitel 4, Vers 21, da brachen sie auf vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer. Die sind in der Wüste rumgeirrt. Um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Müde. Das Ziel aus den Augen verloren. Keine Motivation mehr. Und wenn man in so einer Situation ist, dann fängt man an, seine Situation zu analysieren. Wer ist da schuld? Das gibt's doch gar nicht. Und das Volk begann, gegen Mose und gegen Gott zu reden. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Dass wir sterben in der Wüste. Es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Es ist zum Kotzen. Obwohl Gott sie immer wieder versorgt hat. Das rutscht alles weg. Und auf einmal sieht man nur das, was man nicht hat. Und das, was man hat, kann man gar nicht mehr wahrnehmen. Ich stelle mir das vor, für Mose war das eine sehr schwierige Situation. Das ist wie für einen Kapitän, wo die Meuterei auf dem Schiff ausbricht. Er ist verantwortlich, dass das Schiff Kurs hält und die Mannschaft macht nicht mit, folgt ihm nicht mehr. Das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Und die haben auch nicht mehr gesehen, haben Gottes Versorgen nicht mehr wahrgenommen. Gottes Gegenwart, dass er mit der Feuersäule und mit der Wolkensäule präsent war, Tag und Nacht, alles weggerutscht. Weil sie den Unsichtbaren nicht mehr gesehen haben, nicht mehr wahrgenommen haben. Man kann ihn auch nicht sehen, aber man kann ihn erfahren. Dazu ist wichtig, dass man ihn sucht. Das ist dem Volk alles weggerutscht. Und was macht Gott? Mit allen guten Dingen ist denen nicht beizukommen. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Ich habe hier zwei feurige Schlangen mitgebracht. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Man muss sich das vorstellen, in diese Situation. Wir kennen das vielleicht alle, so Camping. Campingplatz, Situation, könnt ihr nachvollziehen? Zelt. Jeder hat also sein Camp. Und dann spricht sich rum, oh, hier gehen Schlangen um. Was macht man? Ich habe eine gute Ausrüstung. Ich habe einen guten Reißverschluss bei mir im Zelt. Bei mir kommen die nicht rein. Und dann hört man, das kommt immer näher. Und dann hört man, dass Menschen gestorben sind sogar an dem Gift der Schlangen. Ich weiß, was ich tun werde. Ich werde mich bewaffnen. Und wir stellen Wachen auf. Und wenn eine Schlange kommt, dann kriegst du einen auf den Kopf. Ja, so machen das die Spezialisten. So war das damals auch. Die Menschen fangen an, sich zu wehren gegen die Schlangen. Und interessant ist, da wo man eine erwischt, da kommt auf der anderen Seite auch eine. Dann da. Und es werden immer mehr. Irgendwann muss man dann mit zwei Stöcken machen. Hier und hier. Man weiß gar nicht, was man zu tun hat. Das ist eine Situation. Und so kämpfen die Israeliten gegen die Schlangen. Und je mehr Schlangen sie meinen, im Griff zu haben, umso mehr kommen. Da kamen sie zu Mose, so heißt es hier in unserem Text, und sprachen, wir haben gesündigt gegen dich und gegen Gott, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Sie merken, das, was da passiert, hat was mit unserer Haltung zu tun. Wir sind ja auch gerade in einer Pandemie. Dass das vielleicht was mit uns zu tun haben könnte, fast abwegig darüber zu denken. Vielleicht ist das mal ein Impuls. Was hat das mit uns, mit unserer Menschheit zu tun? Wie leben wir? Ist das eine Anfrage an uns? Stell einfach mal die Frage. Ich habe die Antwort nicht dazu. Das Volk Israel erkennt, es gibt, da scheint es einen Zusammenhang zu tun mit dem, was da passiert und mit unserer Rebellion. Und sie gehen zu Mose und sagen, wir haben gegen dich und gegen Gott geredet. Wir haben gesündigt. Und sie sagen zu Mose, bitte den Herrn, für uns, dass er die Schlangen von uns nehme. Mose, sprich ein Gebet. Du bist vollmächtig, du hast den direkten Draht. Bitte Gott, dass er die Schlangen wegnimmt. Und Mose bat zum Herrn. Und was macht Gott? Er nimmt die Schlangen nicht weg. Er nimmt die Schlangen nicht weg. Gott gibt Mose einen Auftrag. Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einem Stab auf. Kennt ihr dieses Symbol? Woher kennt ihr das? Wir kennen das aus der Apotheke. Das Symbol für Gesundheit, für Medizin. Es kommt aus dieser Geschichte. Die Schlange an einem Stab aufgewickelt. Mache dir eine eherne Schlange, richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Wir vertrauen lieber auf unsere Waffen. Wir kämpfen lieber dagegen an. Oder, Herr, tu ein Wunder, nimm das weg. Und Gott nimmt das nicht weg. Was sind das für Schlangen? Was sind das für Schlangen in unserem Leben, die uns beißen, die tödliches Gift entfalten? Ich glaube, wir kennen sie alle. Die Schlange des Neides. Kennst du die? Die zerfrisst dich. Die Schlange der Eifersucht. Die Schlange des Misstrauens. Die Schlange der Missgunst, dass du jemand etwas nicht gönnst, dass du dich nicht freuen kannst, wenn es jemand anders gut geht, wenn er Erfolg hat. Die Schlange des schlechten Redens, die ihr Gift entfaltet. Das kannst du nicht mehr einsammeln. Worte können töten. Die Schlange der Sucht. Kannst du dagegen ankämpfen, wirst das Ding nicht los. Hol dich immer wieder ein. Entfalte dir tödliches Gift. Boah, Herr, nimm dieses Übel von mir. Und Gott sagt, nein. Er nimmt die Schlange nicht weg. Vielleicht gibt es eine Schlange der Krankheit in deinem Leben. Eine Schwachheit, die du hast. Paulus hat es auch. Er hat gebetet, Herr, befreie mich von dieser Geißel. Und Gott sagt zu ihm, meine Kraft, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott nimmt das nicht weg. Und Gott nimmt auch in deinem Leben nicht alles weg. Und in meinem Leben nimmt er nicht alles weg. Aber er hat eine eherne Schlange aufgerichtet. Das Kreuz. Wer darauf sieht, der wird leben. Wer darauf sieht, der wird leben. Das ist die Geschichte von Ostern. So wie Mose in der Wüste die Schlange aufgerichtet hat, so ist der Menschensohn am Kreuz aufgerichtet, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das gilt dir, das gilt mir. Das gilt uns als Gemeinde. Das ist wichtig, dass wir aufhören, auf unsere Schlangen fixiert zu sein. Dass wir unseren Blick aufrichten, auf das Kreuz sehen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das kann man nicht beweisen, das kann man aber erfahren. Du lässt die Kontrolle los. Das ist das, was Walter in der Geschichte mit der Vase gesagt hat. Du versuchst, die Kontrolle krampfhaft festzuhalten. Wisst ihr, diese Geschichte erinnert mich an Situationen, wie man Affen fängt. So fängt man Affen. Die greifen wohl rein, packen die Nüsse und lassen nicht mehr los, dann hast du sie. Lass los. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Vertraue ihm deine Sorgen an. Vertraue ihm deine Ohnmacht an. Vertraue ihm deine Vergiftung an. Das, was in deinem Leben, was nicht rund läuft. Womit du immer wieder kämpfst. Und da geht es nicht darum, dass wir das alles loswerden, dass es auf einmal weg ist. Nein. Nur das, was wir annehmen, kann Gott heilen. Nur das, was wir annehmen, kann Gott heilen. Und wir kämpfen dagegen, versuchen es schön zu reden und kommen nicht raus. Das ist bei der Sucht ähnlich. Wir kämpfen dagegen. Nee, ich bin doch so süchtig, bin ich nicht. Doch, du bist so süchtig. Nimm es an. Akzeptier deine Schwäche. Akzeptier deine Begrenztheit. Hör auf, das schön zu reden. Seine Macht will in unserer Schwachheit mächtig sein. Seine Gnade, seine Kraft. Im Alter, wenn du nicht mehr kannst. Und wir haben hier einige unter uns, die das merken, dass sie schwächer werden. Die daran leiden. Wenn das Gedächtnis nachlässt. Ich erlebe das bei meinem Vater gerade. 91. Was ihm hilft, ist das dankbare Herz. Dass er einen Herrn hat, dem er vertrauen darf, der ihn auch im Alter festhält, wenn er nichts mehr bringt, wenn er nicht mehr halten kann, dann gibt es einen Gott, der uns hält. Dann gibt es einen Gott, der uns nach Hause bringt. Auf den sollen wir blicken. Da ist Befreiung. Da erfahren wir Erneuerung, immer wieder neu. Das ist die Botschaft von Ostern, dass Gott selber sich gegeben hat, damit wir leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Dafür hat er bezahlt, für die Schuld in deinem Leben, für das, was du nicht hinkriegst. Das hat er gut gemacht. Manchmal ist uns das zu einfach. Da musst du doch selber strampeln und tun. Nein. Du darfst das im Glauben annehmen. Und da, wo du das im Glauben annimmst, wo du Christus hineinlässt in dein Leben, da beginnst du eine neue Kreatur zu sein. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist das Evangelium. Das wird schon im Alten Testament in dieser Geschichte deutlich, wo wir denken, oh, welch grausame Geschichte. Die auf ihn sehen, die werden heil. Dann nimmt nicht Gott alle Schlangen weg, aber sie werden heil. Und das tödliche Gift hat keine Wirkung mehr. Dazu möchte ich uns einladen, dass wir neu den Blick erheben, weil unsere Erlösung nahe ist. Weil er da ist. Deshalb das Kreuz. Das exakt mathematische Pluszeichen. Wer damit rechnet, wird nicht zu Null werden und niemals ein nichtiges Leben führen. Da kann noch so viel Negatives in deinem Leben sein. Wenn du mit diesem Kreuz rechnest, geht die Rechnung immer auf. Die wird nie negativ sein. Weil Gott der Positivfaktor ist in unserem Leben. Weil er gut ist. Und weil das zur Entfaltung kommen soll, bei dir und bei mir und bei uns zusammen, wenn wir in dieser Ausrichtung sind, dann sind wir eine Gemeinde von Bedürftigen, die das brauchen, die von der Barmherzigkeit Gottes lebt. Und wer diese Barmherzigkeit erlebt hat und um seine Bedürftigkeit weiß, der wird barmherzig mit anderen. Der ist nicht mehr selbstgerecht. Der weiß, ich brauche es und andere braucht es auch. Und wir sind gemeinsam ein Haufen Angewiesener. Und das ist gut, dass wir uns so immer wieder versammeln. Als Angewiesene, als Bedürftige, als Unfertige, als Scheiternde. Aber als Menschen, die sich neu auf den Weg machen und Gott vertrauen. von Ostern herkommend. Das wünsche ich uns für diese Woche, für unser Leben, für die kleinen Kämpfe im Alltag, in unseren Beziehungen, bei der Arbeit, in der Auseinandersetzung mit uns selber. Lasst uns nicht uns bemitleiden, sondern lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ihm Raum geben, damit Neues geschehen kann. Ihn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Angesicht an alle Zeit. Darum geht es. Deshalb sollen wir ihn suchen. Nicht um irgendwas abzuarbeiten, sondern immer wieder die Blickrichtung zu verändern, weil wir dazu neigen, zu unserem Stöckchentanz, der uns nicht weiterbringt, der uns nur irre macht und alle anderen drumherum auch. Amen.